Der Herr ist auferstanden. Wenn ihr jetzt denkt, das hatten wir schon, ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe es nicht gezählt, wie viele mich heute damit schon begrüßt haben. Da fällt mir immer ein schlauer Satz den mir jemand mal gesagt hat, den ich mal in einer Predigt gehört habe. Der Verstand, der will immer was Neues haben. Also ja, der Informationsgehalt, den haben wir wahrscheinlich verdaut. Jesus ist auferstanden. Aber unser Herz, das liebt die Wiederholungen. Ich glaube, keiner wird dem anderen sagen, wenn er wiederholt, ich hab dich lieb, sagt er, weiß ich doch schon, sag mal's, wenn sich's geändert hat. Genau, und so hoffe ich, und so ist es mein Wunsch, dass diese Freude darüber, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist, dass das uns ins Herz reinspricht und da auch wieder rauskommt und dass wir es deswegen nicht oft genug wiederholen können. Am Freitag haben wir ja gemeinsam Spuren aus dem Alten Testament aufgenommen zum Karfreitag, aus den Feiertagen dort, und haben gesehen, wie diese direkt drauf zulaufen, ja, sich wirklich die Spuren zusammenlaufen und ganz groß machen, was Jesus für uns getan hat, den Weg zum Vater, den Weg ins Allerheiligste freigemacht. Heute gehen wir entlang des Evangeliums. Nicht aus dem Alten Testament, hätte mich zwar gereizt eigentlich, aber da gibt es so wenig ganz versteckte Spuren nur zur Auferstehung. Das ist so was Umwälzendes und Neues und auch so unverständlich, dass womöglich, wenn es ein Prophet gehört hätte, er es nicht mal formulieren hätte können. Nun gut, deswegen Evangelium, Lukas 24. Kapitel, die Auferstehungsgeschichte. Ich lese uns nochmal, ich habe die Übersetzung Luther 2017 dabei. Ganz gleich der Text, wie vorhin in die Elkitzer zur Bildergeschichte verwendet hat. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie, die Frauen, zum Grab und trugen bei sich wohlriechende Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer in glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war, und sprach, der Menschensohn, der muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 und allen anderen Jüngern. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen Frauen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Und den Aposteln erschienen diese Worte, als wär's Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf, lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was er gesehen hatte. Ich möchte mit euch erstmal eigentlich die Erfahrung der Frauen nachspüren. Was ging wohl in ihnen vor an jenem Morgen? Der Lukas beschreibt es nicht im Detail, aber ich glaube, wir können es ein Stück ableiten aus dem, wie sich die Frauen da verhalten. Und was kannten sie? Dass jemand stirbt? Den Tod? Das war ihnen sicher nicht unbekannt. Das ist doch einfach so. Und was wussten sie? Tod ist tot. Das ist endgültig, unumkehrbar. Und das ist grausam. Alles, was man mit einem lieben Menschen noch gerne besprochen und erlebt hätte, ist unmöglich geworden. Der Tod trennt. Das Einzige, was bleibt, sind Erinnerungen. So ist es doch auch für uns, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Und es war ja noch schlimmer. Jesu Tod, das war ja nicht ein Unfall oder durch eine Krankheit, sondern er wurde ja eigentlich ermordet. Ein vollkommen willkürliches Todesurteil. Absolut schuldlos war er und doch zu der Form der Todesstrafe verurteilt worden, die von den Römern entwickelt war, um möglichst grausam zu sein, wo man möglichst qualvoll lange leiden muss. Und es hat so überhaupt nicht gepasst zu dem, was sie eigentlich mit Jesus erlebt hatten. Sie waren mit ihm mitgezogen, teilweise 3,5 Jahre, durchs Land auf und ab. Und sie haben gesehen, wie Jesus Kranke heilt, wie er von Schuld losspricht. Und sie haben eins gemerkt: Wenn ich bei Jesus in der Nähe bin, bin ich Gott ganz nahe. Und wie konnte das nun sein, dass Jesus so grausam sterben musste? Dass er ja am Kreuz rief: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich kann mir es nicht anders vorstellen, als dass die Frauen verunsichert sind, voller Fragen. Verstörende Erlebnisse haben sie hinter sich und wahrscheinlich drehen sie sich einfach in einem Strudel von Fragen und versuchen es irgendwie zu ordnen und sie haben sich nur noch durch die Tage geschleppt. Aber da mischt sich was anderes rein. Trotz all dieser Verwirrung, dieser Traurigkeit, wollen sie nochmal ihrer Wertschätzung für Jesus Ausdruck verleihen. Wenn sie auch nicht mehr mit ihm zusammen sein können, so wollen sie doch wenigstens das, was sie noch tun können, tun und seinen toten Körper einbalsamieren, einen letzten Dienst der Liebe erweisen. Heute wird man es wahrscheinlich nennen, aktiv Trauerarbeit leisten. Denn, ich glaube, damit haben sie sich angefangen auseinanderzusetzen. Tod ist Realität. Man muss Abschied nehmen. Was bleibt übrig, als noch Erinnerungen zu sichern an die Zeit, als Gottes Nähe so intensiv erlebbar war? Was bleibt ihnen übrig, so dachten sie wahrscheinlich, als den Schmerz des Verlustes einfach reinzuweben in ihren Alltag und in die Lebensrealität? Und so machen sie sich auf. Gleich morgens, wie die Sonne aufgeht, sobald man was sieht und sie nicht mehr hinstolpern, gehen sie zum Grab, haben die Salben dabei. Und eigentlich ist es ganz verwunderlich. Ich meine, der Rollstein, der davor war, der wog wahrscheinlich ein paar Tonnen. Und den hat man eine schiefe Ebene runtergerollt. Den wieder hochzukriegen, braucht ziemlich viel Kraft. So haben sie sich ja auch gefragt, wie soll das eigentlich gehen? Aber sie machen es trotzdem. Das steckt einfach zu viel Wertschätzung für Jesus in ihnen, als zu sagen, na, geht doch eh nicht. Das war eher die Haltung der Jünger. Die wussten nicht, was sie tun sollten. Die Frauen haben es aktiv angegangen. Und jetzt sehen sie das Grab und der Stein ist weg. Nächste Frage, was ist denn jetzt passiert? Und ich glaube, sie haben keine Ahnung. Sie machen keinen Sinn draus. Wer hat das Grab geöffnet? Fragen über Fragen. Aber sie sind ganz praktisch veranlagt und sagen, na gut, das Stein musste ja weg, dass wir reinkommen. Also machen wir weiter. Gehen wir rein ins Grab. Nächste Überraschung. Der Leichnam fehlt. Und wenn man die Geschichte hinten weiterliest, im Vers 12, da wo der Petrus reinkommt, die Leinentücher waren offensichtlich noch da. Also das, damals hat man ja nicht im Sarg bestattet, sondern den Leichnam in Tücher eingewickelt und dann ins Grab gelegt. Und die Tücher sind noch da, aber der Leichnam nicht mehr. Komisch. Weil, also wenn jemand den Leichnam hätte stehlen wollen, dann hätte er ihn wahrscheinlich mitsamt den Tüchern genommen und rausgetragen. So liegen die Tücher noch da, aber der Leichnam fehlt. Was ist da los? Sie haben keine Ahnung. Und plötzlich stehen da zwei Männer vor ihnen in leuchtenden Gewändern, Gesandte Gottes, Engel. Und die stellen die alles entscheidende und alles auf den Kopf stellende Frage: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Jesus ist nicht mehr im Grab. Er ist auferstanden. Und sie fordern die Frauen auf, sich zu erinnern, was Jesus ihnen schon vorher gesagt hatte, dass das so passieren wird. Und plötzlich treten die Frauen in eine Realität, die ihnen völlig unbekannt war. Die war so weit weg von dem, was sie bisher jemals erlebt hatten. Jesus hat den Tod besiegt, er lebt. Auferstehung von den Toten. Ich glaube, das ist für sie zuerst einmal absolut unerwartet, überraschend und unbegreiflich. Denn, ich meine, wir haben jetzt so fast 2000 Jahre Kirchengeschichte zwischen Jesu Auferstehung und uns heute. Wir haben das schon oft gehört. Die Frauen hatten eigentlich keine Ahnung, keinen Schimmer davon. Sie konnten sich's nicht vorstellen. Sie hatten sowas nicht gehört, nicht erlebt. Und plötzlich sind sie damit konfrontiert. Ich glaube, für die war das noch viel unmittelbarer als für uns, die mir, ich weiß nicht, wie oft schon in einem Ostergottesdienst waren und wie oft man die Botschaft schon gehört haben. Aber ich glaube, selbst da sind es noch mehr Fragen, die die Frauen haben, als Antworten. Und was der Lukas jetzt nicht erzählt, was aber in den anderen Evangelien erzählt wird, auf dem Weg zurück begegnet Jesus den Frauen. Und dann kapieren sie es. Da fängt die Osterfreude in ihnen an. Jesus lebt, ja. Sie können wieder mit ihm reden. Sie haben einen toten Jesus gesucht. Gefunden haben sie nichts. Aber sie wurden gefunden von Jesus. Sie sind ihm begegnet. Und so flitzen sie zurück zu den Jüngern und berichten, was sie erlebt haben. Und die denken erstmal, ja, Frauen reden halt viel. Ja, Frauen waren nicht mal zugelassen vor Gericht damals als Zeugen. Also die waren einfach nicht glaubwürdig. Und so reagieren die Jünger. Sie haben völlig Unrecht in dem Punkt. Gell? Und übrigens so auch ein Indikator, dass die Geschichte wirklich real passiert ist, weil während sich eine Geschichte damals ausgedacht hätte, hätte nie die Unglaubwürdigsten als die ersten Zeugen genommen. Nein, die Frauen, die Jünger haben ihn nicht geglaubt, aber was war auch der große Unterschied? Die Jünger haben nur was gehört. Den Frauen ist Jesus begegnet. Und erst nachdem Jesus auch den Jüngern begegnet, machen die sich auch auf den Weg. Das ist, glaube ich, der ganz große Unterschied der Ostern von einer alten oder damals neuen Geschichte in eine Realität für mich verwandelt. Dort, wo ich dem auferstandenen Jesus begegne. Ja, das ist etwas anders natürlich. Die Frauen haben ihn wirklich gesehen, konnten direkt mit ihm reden. Für uns ist es eher im Gebet, im Bibellesen, in der Gemeinschaft miteinander, dass wir spüren, wie Jesus uns wirklich begegnet. Aber das verwandelt das Leben. Und das sehen wir dann auch, wie sie weiterleben danach. Von Auferstehung geprägt leben, würde ich das nennen. Ihr Leben wandelt sich total. Das, was für sie bis zu diesem Morgen noch fraglich war, war es richtig, mit diesem Jesus durch die Gegend zu ziehen, 3,5 Jahre Leben einzusetzen? Wir dachten doch, wir wären Gott ganz nahe bei ihm und dann war er tot. Plötzlich merken sie, ja, das war richtig. Jesus ist Gottes Sohn. Wenn ich bei Jesus bin, bin ich wirklich Gott ganz nahe. Es war richtig, ihm nachzufolgen. Und es war nicht nur richtig, sondern es bleibt auch richtig, auch das weiterhin zu tun. Denn Jesus lebt. Sie hatten vieles zurückgelassen. Ich meine, die sind wirklich 3,5 Jahre durchs Land gezogen. Beruf, familiäre Bindung, alles etwas schwierig zu leben, wenn man ständig auf der Reise ist. Hatten sie aufgegeben, weil es so schön und so gut war bei Jesus. Die Frage an Karfreitag war für sie schon, war das vergeblich? Nein, es war nicht. Es bleibt richtig, es war richtig und es bleibt richtig. Jesus lebt. Tod und Grab besiegt. Tod und Grab konnten Jesus nicht festhalten. Er ist wirklich Gottes Sohn. Und das, was sie da gespürt hatten, ja, bei Jesus bin ich Gott ganz nahe, das würde nicht durch den Tod beendet, nicht aufgehoben. Das bleibt unzerstörbar, unzerstörbar fest. Und das haben wir in dem Korintherbriefabschnitt ja als Schriftlesung gehört. Das gilt für alle, die an Jesus glauben. Wenn ich an ihn glaube, bin ich ihm nahe. Und der Tod, auch mein Tod, wird das nicht beenden. Ich darf weiter in Jesu Nähe sein. Über Tod und Grab hinaus Ich darf mit ihm an der Auferstehung teilhaben. Im Glauben, da ist Jesus uns nahe. Er ist nahe, er war uns nahe und er wird uns nahe bleiben. Der Tod hat die Macht verloren, das zu unterbrechen. Er hat die Macht verloren, uns von Jesus zu trennen. Die Auferstehung Jesu, so schreibt es auch der Paulus in dem Abschnitt im Korintherbrief, das ist ja sozusagen wie der Bestätigungsstempel auch Gottes darauf, dass das, was an Karfreitag geschah, wirklich Gottes Handeln war, dass der Zugang zu Gottes Gegenwart frei ist, da wo der Tempel im Tempel der Vorhang durchgerissen ist und der Zugang zum Allerheiligsten wieder frei wurde. Ja, das war nicht nur ein Symbol, das ist Realität. Denn Jesus ist wirklich das Leben. In Jesus haben wir das Leben. So ist er auferstanden und so hat Gott der Vater es bestätigt. Jawohl, das ist mein Sohn. So gilt das. Und so haben die Frauen, glaube ich, auch dann angefangen, wenn sie sich daran erinnert haben, was Jesus gesagt hat, zu merken, ja, das stimmt. Das ist bestätigt durch die Auferstehung. Jesus hat ja von sich gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und so gehen sie zum Grab und es ist leer, weil Jesus auferstanden ist. Und er begegnet ihnen. Es stimmt, Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Und dann stimmt auch der zweite Teil. Wer an Jesus glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Der Tod hat seine Macht verloren. Der Tod ist nicht mehr das Ende. Das Leben, das Gott schenkt, das überlebt den Tod. Besonders deutlich wird es für mich immer bei den Menschen, die für ihr Bekenntnis zu Jesus Christus mit dem Tod bedroht werden und umgebracht worden sind. Und man das in der Kirchengeschichte, das beginnt bald, nachdem die christliche Gemeinde entstand. Nach altkirchlicher Überlieferung sind 11 von den 12 Aposteln als Märtyrer gestorben. Und da, wenn ich das sehe, dass die festhalten konnten und festgehalten wurden von Jesus, da fällt mir auf, die Todesdrohung, die ihnen die Machthaber oder wer es auch immer war, ihnen gegenüber hatte, tja, eigentlich war die für sie nicht mehr lebensbedrohlich. Die Todesdrohung ist nicht mehr lebensbedrohlich. Ich habe es extra so ein bisschen paradox formuliert. Denn das Leben in Jesus, das kriegen die nicht kaputt. Das war einfach und das ist unzerstörbar. Der Tod begrenzt nicht mehr ihr Leben und auch nicht mehr dein und mein Leben. Ja, Tod, einen geliebten Menschen zu verlieren, bleibt grausam und trennt. Das ist belastet und ist schmerzlich. Und es bedeutet nach wie vor das Ende auch unseres Lebens in diesem Körper. Das zurückzulassen, was wir lieb haben, oder jemand gehen zu lassen, den wir geliebt haben. Aber es kann uns nicht mehr von Gott trennen. Und auch die Trennung von den lieben Menschen, die im Glauben verstorben sind, ist nur temporär. Wer an Jesus glaubt, hat Teil an der Auferstehung. Der Tod hat die Macht verloren, auch wenn er vielleicht noch ein Rückzugsgefecht in uns ausficht. Aber weil wir zu Jesus gehören, da haben wir Hoffnung über den Tod hinaus. Und wir haben die Hoffnung für uns und für all die, die in Christus gestorben sind, für die, die wir ziehen lassen mussten. Deswegen finde ich die alte kirchliche Tradition, am Ostermorgen einen Gottesdienst auf dem Friedhof zu feiern, eine Auferstehungsfeier, genial. An diesem Ort des Leides das Zeichen zu setzen, ja, in Jesus ist Leben da, über den Tod hinaus. Ein letzter Gedanke, wenn es so richtig in meine Gedanken einsinkt und in mein Herz, dass mein Leben nicht durch den Tod begrenzt ist, dass Gottes Nähe weitergeht, auch über den Tod hinaus, dann entlastet mich das, glaube ich, auch davon, dass ich aus der Zeitspanne, die ich in meinem Körper habe, alles rausholen muss. Möglichst viel mitnehmen. Denn das Beste, was es gibt, ist Gottes Nähe. Und die ist mir geschenkt. Jetzt und auch für immer. Die ist unzerstörbar. Und weil Jesus für mich alles getan hat und er mich so liebt und ich für immer bei ihm sein darf, kann ich auch mein Leben jetzt in seine Hand legen und es ihn gestalten lassen. Und er kann mir den Blick öffnen für andere Menschen, dass ich ihnen dienen kann, weil ich alles, was ich eigentlich brauche, Gottes Nähe für immer und ewig habe. Jesus ist auferstanden, er lebt und durch seinen Heiligen Geist lebt er auch in uns. Und so merkt man das ja auch, wie die Jünger, nachdem sie Jesus begegnet sind, die Frauen plötzlich anfangen zu brennen und ihr Leben eigentlich ganz in den Dienst dessen stellen, diese Botschaft weiterzugeben. Das ist ihnen plötzlich das Wichtigste. Die Botschaft von der Auferstehung Jesu, das ist das Thema für ihr Leben. Danach, da fangen sie an, durch die Landschaft zu ziehen, Missionare zu sein, zu predigen, Menschen von Jesus zu erzählen. Weil das einfach das Wichtigste ist. Wenn ich dann so auf mich schaue, manchmal, eigentlich ziemlich oft, finde ich mich ein bisschen eingeschlafen da dagegen. Das Feuer, das man so in diesen Jüngern sieht, ist vielleicht nicht immer da, manchmal eher auf Sparflamme. Aber ich glaube, dann ist es gut, wenn wir uns daran erinnern, was hat die Jünger losgeschickt, dass Jesus ihnen begegnet ist. Das war kein Moralappell, das war einfach, Jesus ist ihnen begegnet, hat sie wieder ermutigt, ihnen Kraft gegeben, hat das Feuer in ihnen angezündet. Die Begegnung mit Jesus ist es, nichts, was wir machen würden. Die Frauen haben einen Toten gesucht und sie wurden von dem lebenden Jesus gefunden. Diese Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen, die geht auch noch heute. Im Gebet, im Bibellesen, in Gemeinschaft mit anderen, die an ihn glauben. Durch seinen Heiligen Geist ist Jesus uns nahe, begegnet uns. Dass wir das immer wieder neu erleben, dass diese Freude darüber, dass Jesus lebt, einfach in uns Raum greift. Und aus unserem Herzen das freudig kommt, ja, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt und mit ihm lebe ich auch. Das wünsche ich uns. Amen.